Viele Leute sind allein. Gestern Nachmittag haben wir uns mit der Frage befasst, was ist eigentlich Glaube Ding, die für Gott im Geist. Und das Wort Geist stand dort in Verwendung. Es ist schön, wenn wir Zeiten im Jahr haben, zu denen wir dann uns konzentrieren dürfen auf eine biblische Wahrheit. Und das ist in dieser Zeit gegeben. Allerdings heute Morgen möchte ich das Umfeld dieses Gedankens etwas beleuchten, besprechen. Wir sprachen von Gottesdienst hier im Geist. Jetzt wollen wir uns die Verse zuvor und möglicherweise die Verse nachsehen, anschauen und sehen, was es um die Distanz geht. Seht einmal in die Verse 1 bis 6. Zu den Gebliebenen, meine Brüder, seid froh im Herrn. Das selber euch zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch macht es aber fest, damit ihr nicht stolpert. Seht die Hunde, seht die bösen Arbeiter, seht die Zerschneidung. Denn wir sind die Wehschneidung, die wir im Geist mit Gott in Verehrung dienen und rühmen uns in Christus Jesus und nicht auf Fleisch, vertrauen. Wiewohl ich Grund zu Gottes Vertrauen habe, und zwar auf Fleisch. Wenn ein anderer meint, Grund zu haben, auf Fleisch zu vertrauen, ich mir. Beschneidung am 8. Tage. Aus dem Geschlecht Israels, dem Stamm Benjamin, ein Hebräer der Hebräer. Nach dem Gesetz ein Pharisäer. Nach Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Nach der Gerechtigkeit im Gesetz untadelig geworden. Wir merken zuerst die Anrede und dann die Aufforderung. Die haben wir im Vers 3. Zu den Gebliebenen, meine Brüder. Ich denke, ich sagte gestern, dass dieses Wort sich auf das übrig Gebliebene bezieht. Nicht notwendigerweise ist er am Ende seiner Gedankenausführungen, sondern er hat einen Teil von dem gesprochen, was ihm wichtig war. Und jetzt ist noch etwas geblieben. Ob er klare Vorstellungen hatte von dem, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie spontan Paulus geschrieben hat oder wie geplant. Das variiert ja auch bei uns. Ob er der Geist ihn geleitet hat, das muss nicht alles im Voraus geplant gewesen sein. Andererseits muss es nicht total spontan gewesen sein. Es kann sein, dass der Heilige Geist ihn leitete bei einem Plan in dem Schreiben an die philippischen Christen. Allerdings, bei so einem persönlichen Brief kann man auch sehr spontan vorgehen. Hier haben wir einen Teil, der offensichtlich vorhatte zu besprechen, aber er wird vielleicht nicht das Ganze erwähnen. Aber das Wesentliche will er sagen. Also das ist das Erste, was wir hier in der Anrede haben. Das Zweite ist der Ausdruck, meine Brüder. Paulus geniert es nicht, andere Christen auf seine Ebene zu betrachten oder zu bringen. Seien sie seine Mitarbeiter oder seien sie junge Christen in den Gemeinden, wo immer er hinkommt. Für ihn sind alle Christen Brüder und Schwestern. Er kann auch von Schwestern sprechen. Es ist nicht so, dass er nur an Männer denkt, wie man manchmal ausrichtet. Paulus ist durch genaues Verständnis oder hat Verständnis für die zwei Geschlechter. Und in Römer Kapitel 8 ist eine ganze Reihe von den Christen, die er dort grüßt, weibliches Geschlecht. Aber im Allgemeinen nennt er die Geschwister Brüder, wie das Jesus früher im Sinne war. Das schließt die Schwestern ein. Er nennt sie meine Brüder. Das kann ich jeder sagen. Es gibt viele, die sprechen schon von Brüdern, aber sie meiden eine ganze Menge von ihnen. Und sie sind sehr selektiv in ihrer Gemeinschaft. Nun stimmt es, dass es solche gibt, die sind immer noch Brüder, und wir müssen uns von ihnen trennen. Das ist hier im Vierten nicht der Fall. Paulus kann Gemeinschaft haben mit allen Geschwistern dort. In diesem Kapitel dürfte er von solchen sprechen, die keine Christen sind, aber die sind wohl nicht in den Reihen der Gemeinde. Anders ist es in den Briefen, die wir in Offenbarung 2 und 3 antreffen, an die oder mit denen Jesus zu diesen Gemeinden anspricht. Dort haben wir wenigstens in einer, vielleicht in zwei Gemeinden, solche, die nicht Christen sind. Die sind offenbar in den Reihen der Christen. Da macht Jesus einen Unterschied. Wenn er seine Kinder anspricht in diesen Gemeinden, als echte Christen, dann sagt, gebraucht er die zweite Person, du, ihr. Aber wenn er die Nichtchristen in ihren Reihen anspricht, die dort Einfluss leider gewonnen haben, dann spricht er von ihnen, sie. Das sollten die in Betracht ziehen, die meinen, eine Kirche sei gerechtfertigt, in der sowohl Gläubige als Ungläubige Sache sind. So war das nicht zur Zeit des Neuen Testaments. Man unterschied schon zwischen Christen und Christen. Leider aber in diesen Gemeinden rangen einige nicht Christen ein. Auch Petrus weiß von diesen Orgien. In seinem zweiten Brief spricht er von solchen falschen Lehren, die nebenher eindringen und Einfluss gewinnen. Da müssen wir auch bewusst sein. Und davon spricht Paulus in diesem Text. Aber wenn er jetzt meine Brüder sagt, dann spricht er die echten Christen natürlich an, die für ihn die Gemeinde Jesu dort sind. Als Paulus sich gefährdet vor den Toren von Damaskus, wurde er natürlich richtig überrascht. Er war auf dem Weg, die Christen zu verfolgen, und sie zu stellen und nach Jerusalem zu bringen. Da holt Jesus ihn im zweifachen Sinne von hohem Gott. Er wird sie geritten haben. Und auch in dieser Tage wurde er erniedrigt. Er wurde zu Boden geworfen. Und dort ist er Jesus begegnet. Jesus hat ihn angesprochen. Zuerst wusste er nicht, wer es war, der ihn dort erschienen hatte. Ja, sein Name wurde gerufen, Saul, Saul. Und eine Frage wurde an ihn gerichtet, warum verfolgst du mich? Das überrascht ihn. Denn die verfolgte, waren nicht solche, die mit einem solchen Licht ihm begegnen können. Das waren der Sektierer. Etwas Wunderhaftes war bei ihnen nicht vorhanden, für ihn. Aber jetzt steht eine Person vor ihm und sagt nicht uns, sondern mich. Warum verfolgst du mich? Er weiß nicht, wer er ist aus Höflichkeit gebraucht werden, aus Kultur, wie Gott was hergehört. Was ist natürlich beziehend. Und er sagt, Herr, wer bist du? Mit wem habe ich zu tun? Und dann antwortet Jesus, ich bin Jesus, den ich verfolge. In diesem Moment ist Paulus klar, ist ihm klar, dass der Herr der Gemeinde und die Gemeinde eins sind. Sie sind ein Leib. Das war ihm nicht ein bisschen die Einzelheiten klar, aber er wusste um diese Einheit. In seinem Bekehrungsmoment ist ihm Jesus begegnet. Jesus hat ihn das eröffnet. Wenn er die Gemeinde verfolgt, dann verfolgt er Jesus. Verfolgt er Jesus, verfolgt er die Gemeinde. Für Jesus ist das ein Gut. Immerhin ist er das Haupt eines Leibes. Und wenn jetzt Paulus ein Glied dieser Gemeinde wird durch den Glauben an Jesus Christus, dann sind alle Mitglieder dieses Leibes für ihn seine Brüder auf dieser Ebene gestellt. Das hat er nie vergessen. Und das ist wirklich rührend, auch wenn er es mit Mitarbeitern zu tun hat, nur mit Mitarbeitern, Timotheus, Jesus, andere. Er stellt sich auf seine Brüder, auf seine Ebene, das sind seine Brüder, nicht seine Knechte, seine Dienst, Helfer und so weiter. Sondern das ist ein Wunder. Und das ist etwas Schönes, das auch weitergegeben worden ist, in der echten Christenheit, der die Geschichte der Christenheit kennt, weiß um diese zwei Ströme, um den Strom der größeren Kirche, wo tatsächlich Ungläubige und Gläubige zusammen waren. Aber darum eine verfolgte Gemeinde innerhalb dieses großen Stromes, die wirklich Gemeinde Jesu ist, die von Land zu Land verfolgt wurde, die wussten sich als Brüder. Und als das Licht des Evangeliums im 16. Jahrhundert wieder heraufbrach, gab es sie wieder. Sie waren immer da gewesen. Man lese zum Beispiel die Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt, in Fleisch. Und Gott, der ganz so fest. Ein Knecht ist das, ja. Das ist eine sehr gute Darstellung der Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte. Aus des Lichtes Evangeliums, also im 16. Jahrhundert, hell aufgebracht, waren sie da. Sie waren Vorbilder da. Und sie waren da in der Zeit und nur da. Es ist schade, dass unser nicht mehr Verständnis für diese Gruppe von Christen aufgebracht ist. Aber er hat viel von ihnen lernen können und sie hatten viel von ihm lernen können. Denn sie waren schon in der Gefahr, extrem zu werden. Sie mussten also in Verfolgung die Leute erfahren. Dafür hat er dann auch gesorgt. Aber in der Schweiz zum Beispiel nannten sie sich Brüder. Die waren momentan alle etwas südlich von Zürich, die heißt ja auch ähnlich wie Zollikon, wenn ich ganz genau bin. Zollikon? Kann sein, dass es Zollikon war, aber das ist östlich, ja? Entschuldigung, ich kann die Zeit nicht besser als du. Ja, aber ich weiß, dass es ein Zollikon war. Ja, es kann sein, dass das der Ort war. Dort war eine Gruppe von Christen, die Zwingli hatte ja eine Schar von Gleichgesinnten, um ihn die ja auch belehrt und so weiter. Und die ist auch zu ihm gewesen, die sich zu ihm gewesen, für eine Zeit lang. Bis er, zeigte, dass er nicht bereit war, nur den biblischen Weg zu gehen, sondern sich auf die Macht des Staates verlassen wollte. Es gibt eine schöne Geschichte aus dieser Zeit. Man setzt zusammen, möglicherweise mit dem Stadtrat in Zürich, Und überlegt, wie soll es jetzt weitergehen mit der Reformation der Kirche, man wollte sie reformieren, also neu formieren. Und man überlegt, wie soll es weitergehen, was dürfen wir uns noch leisten, damit wir nicht allzu viel Staub aufhören. Und dann sagt einer dieser Brüder, aber Hundert, der Heilige Geist hat schon gesprochen. Wir brauchen nicht lange zu überlegen, was er sagt. Wir wissen ja schon, wie es weitergehen soll. Wir brauchen nicht lange zu beraten. Und wir ziehen einfach auf die Heilige Schrift, die der Heilige Geist gegeben hatte. Es war ja Zwingli selbst, der sie so gelehrt hatte. Und das erinnerten sie ihn daran, dass er nicht bereit war, den Weg zu gehen, den er einmal eingeschlagen hatte. Ja. Diesen Weg hat Paulus gelernt. Und das ist der Weg, den wir auch gehen wollen. Geistlich gesinnt oder geistlich gesehen sind wir die Nachfolger dieser Brüderrichtung, dieser, man nannte sie auch Täufer, weil sie begannen, auf den Glauben hinzutaufen. Aber sie selbst verstanden, sie kannten aus Brüder und Schwestern in Christus. Zu den Gebliebenen, meine Brüder, und wenn Paulus die so anspricht, sind er sehr empfänglich für das, was er noch zu sagen hat. Und jetzt ruft er ihnen zu, seid froh im Herrn. Das ist die Aufforderung, der Aufruf. Ich lese jetzt dann auf zwei Teilen, seid froh und dann der Zusatz im Herrn. Heute gibt es Christen, die wollen wohl froh sein, aber sie geben sich nicht Rechenschaft darüber, in welchem Bereich sie froh sind oder froh sein wollen. Paulus sagt nicht, sei froh und feiert, sondern sei froh im Herrn. Und gerade dieser Zusatz im Herrn gibt den ganzen Text diesen Aufruf und dann somit den ganzen Text in Kapitel 3 bis eigentlich Anfang Kapitel 4. Die Farbe, den Stil, den Ton. Mir fällt auf, mir scheint, dass das ganze Kapitel mit Freude zu tun hat, auch wenn hier viel Traurigkeit ist. Es geht um eine Freude, die der Ausdruck des Glaubens ist und der Liebe. Nun, ich gehe da ein bisschen auf uns. Es gibt zwei Tugenden, die Kern- oder die Haupttugenden sind im Christenleben. Es hilft uns, wir haben ja eine große Bibel, 66 Bücher, und da ist viel zu lesen und viel zu lernen. Aber es hilft uns, wenn wir viele Wahrheiten auf einen Nenner bringen können, zusammenfassen können. Die gute Pädagogik, und das tut Gott auch. Er gibt uns so Schlüssel, gleichsam, zu Bereichen von Wahrheit. Und wenn wir diese Schlüssel kennen, dann ist es leichter für uns, in diesen Bereich einzusteigen. Dann haben wir nicht nur eine große Vielfalt vor uns her, sondern wir können natürlich den Weg finden. Es gibt Arbeiter in der Hof und eigenen Geschäften und so weiter, die werden nicht fertig mit ihrer Korrespondenz oder mit ihren Aufträgen und ihren Vorhaben und so weiter. Kommt man zu ihnen ins Büro und liegt überall etwas, nur gibt es Persönlichkeiten, die wissen durchaus, wie damit fertig zu werden, die Hilfe in der Küche, falls jemand mal etwas aufräumen wollte, dann verbannt sie es nicht mehr. Sie fand sich nur zurecht in den Chaos, da war sie zu Hause. Nun, es gibt wohl Geschäftsleute, die das so machen. Aber eigentlich ist es schon leichter, wenn ich zum Beispiel die Post empfange, wenn ich sie gleich aufschreiben kann, hey, das ist das und das ist das und das hält man so. Oder es hat sich eine Menge, man hat die Zettel gemacht, und das ist dann hier der Fall, und das ist hier der Fall, Es gibt so viele Gedanken, die in einem kommen und überlesen und in der Begegnung mit anderen. Und man hat sich Notizen gemacht, entweder etwas, was man gelesen hat oder etwas, was man auch tun will. Je nachdem, aber es hilft, das ist meine Rede, das habe ich von jemand anderem mitgenommen, es hilft, wenn man eine Musik auf einen Zettel schreibt, nicht singt. Das ist schon eine Leistung. Und da habe ich so einen Stapel von Zellen vor mir, was ich angesammelt habe. Vor der Zeit, ich hatte nicht die Zeit, hatte vielleicht Dienste. Jetzt habe ich das angesammelt. Was mache ich damit? Es ist zu viel, wenn ich den obersten Zettel nehme und das verrückte, was da ist, vielleicht ordne oder mache, was immer deine Arbeit ist. Und dann die nächsten und die nächsten und die nächsten. Es kann ja sein, dass der unterste Zettel vorher zu verrichten sein muss. Dann ist es schon gut, wenn ich den ganzen Stoß nehme und sortiere. Das ist zu tun, das ist zu ordnen, das kann warten vielleicht, und dieses ist auswendig zu lernen. Dann ist es viel leichter. Dann werde ich aber schreiben, und ich kann mir sagen, dies kommt erst, und dann das und das. Und so ist es auch mit der Heiligen Schrift. Zunächst und am liebsten, und was da ist. Aber wenn man jetzt einsteigen will und die Wahrheit nicht kennenlernen will, dann muss jemand zu forschen in der Schrift. Ich will jetzt nicht sagen, wie viele von uns die Bibel lesen, noch wie viele in der Bibel forschen, das ist noch zweierlei. Wir haben Bibelleser unter Christen, die zwei Christen lesen ihre Bibel. Aber es gibt Christen, die lesen die Bibel lesen. Aber bedeutend weniger als das. Oder annehmen, bedeuten weniger, die immer noch die Bibel studieren, in der Schrift forschen und die Wahrheit nachgehen. Ja. Es gibt aber eine dritte Sache, die die Schriften auswendig lernen. Es war früher oft so, dass man diese Verse auswendig lernte. Die hatten in der Jugendzeit, als ich der Jugendliche war, alle drei Wochen ein Abendprogramm in der Gemeinde. Das war, da war viel Musik und ein Punkt auf dem Programm war manchmal Bibelverse auswendig sagen. Das ist schön. Hört man, ich höre auch Stift an, Bibelverse zitieren. Das ist ein Problem, das eine wird. Ich habe auch viele Bibelverse auswendig gelernt. Also, wenn man jetzt Wahrheiten lernen will, gelernt werden will mit ihnen, dann ist es gut, wenn wir diese Schlüsselgedanken haben. Und wenn wir uns fragen, was soll ich denn tun? Wie kann ich den Herrn ruhen, wie kann ich sein? Was ist meinem Gott wichtig? Er sagt ja, prüf, was den Herrn ruhen, wie kann ich sein? Das soll mein Ziel sein, Leben in Freude zu sein. Wenn ich das nicht frage, wie kann ich das tun? Dann ist es gut, wenn wir wenigstens einige wenige Punkte kennen. Das Wichtigste ist, dass ich ihn Freude bereite, ihn Ehre und Anbetung entgegenbringe. Ohne Verrichtung. Aber wie? Auf welchen Bahnen? Und dann macht Gott klar, zum Beispiel in 1. Thessalonicher, auf einer anderen Stelle. Die zwei wichtigsten Elemente, die er in meinem Leben sucht, sind zuerst Glauben, Vertrauen und dann Liebe. Der Glaube ist der Schlüssel zu einer echten, lebendigen Beziehung zu Gott. So sind die Christen geworden, durch den Glauben an Jesus Christus. Dieser Glaube brachte mit sich Buße, denn er kann nicht an Jesus glauben, ohne sich abzuwenden von dem, was Gott nicht gefällt. Denn man geht ja zuerst weg von Gott. Und wenn man dann gerufen wird von Gott, dann der Glaube ist ja die Antwort auf Gottes Rufen an uns. Er ruft uns, entweder bei Bibellesen oder durch ein Zeugnis eines anderen Christen oder durch eine Kür, oder in einer Evangelisation, dann ist man, wir werden gerufen. Und wenn wir dann antworten, nicht diese Antwort mit sich bringen, dass ich mich abwende von dem Weg, den ich mir eingefallen habe, das ist gut. Man kann es im Deutschen sehr schön sagen. Wir haben früher, oder man braucht es heute immer noch, das Wort Bekehrung gebraucht. Wir fragen, bist du bekehrt oder ist er bekehrt? Ein gutes Wort. Aber um jetzt diesen Wahrheitskreis zu beleuchten, hätte ich das deutsche Wort Umkehr und Verfall. Umkehr besteht aus zwei Kehrungen. Man kehrt zweimal. Einkehren, aber in diesem Kehren geschieht zweierlei. Ich kehre mich ab von dem Weg, den ich bisher eingeschlagen habe. Und ich kehre mich hin zu dem, der mich ruft. Ich muss also unterhalb die gerade Wende machen. Und das ist Buße und Glauben. Du kannst es so oder so nennen, oder du kannst beide Glaube bedeuten. Es bleibt immer intakt. Die zwei gehören zusammen. Petrus hat am Dienstag von Bekehrung gesprochen. Bekehrt euch oder bekehrt um. Da steht den Glauben ein. Man kann nicht umkehren und hinkehren für Jesus, ohne an ihn zu glauben. Man kann nicht glauben ohne umkehren. Also, das ist die Umkehr, der Glaube. Er ist der Schlüssel zu einer lebendigen Beziehung zu Gott, zur Versöhnung mit Gott. Jesus Christus hat die Versöhnung vorbereitet oder vorgegeben auf Golgatha. Aber das eine. Dennoch, oder aufgrund davon ruft Gott, lasst euch versöhnen. Er hat sich mit uns versöhnt, er hat die Sünde aufgehoben, aus dem Wege geworfen. Aber jetzt werde ich gerufen, das für mich in Anspruch zu nehmen. Und das scheint der Glaube zu sein. Aber wenn wir jetzt versöhnt sind mit Gott, was geschieht dann? In diesem Moment ist die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen in unserem Herzen. Und diese Liebe ist das Wesen meiner Beziehung. Sie ist das Wesen in einer ehelichen Beziehung. Sie ist das Wesen der Beziehung in einer Familie. Sie ist es, die Liebe, die eine ganze Gesellschaft zusammenhält. Wo die Liebe versagt, wie Jesus sagt, dass es geschehen werde, das zerbröckelt eine Gesellschaft. Wir haben ein Phänomen in Nordamerika, man nennt es Road Rage. Die Disziplin hat so dermaßen nachgelassen auf den Straßen, dass sehr schnell einmal jemand ganz zornig wird über das Verhalten eines anderen Fahrers auf der Straße. Und er versucht sich zu rächen. Es gibt ein Rennen, wo man streitet gewissermaßen miteinander. Und dann kann es Unfälle geben. Und die Polizei ist sich dieses Phänomen bewusst geworden. Es ist ein leidiges Problem. Der Mensch, dass es hier in Europa schon so stark geht. Aber dort ist es ein regelrechtes Phänomen geworden auf den Straßen. Sehr schnell werden Leute zornig. Und äußern sich bei einem Streit. Jesus hat ihm gesagt, die Gesetzlosigkeit wird zunehmen, nicht überhand nehmen, alles gesagt, obwohl es so übersetzt wird. Das Wort bedeutet einfach stark zunehmen. Überhand nehmen ist Chaos. Wenn die Kippe kommt, sie liegt in der Entwicklung und dann kippt auf der anderen Seite, dann hast du Chaos. Das heißt, keine zentrale Ordnung mehr in Natur in dieser Gesellschaft. Die Bibel lehrt uns, dass Gott bis in die Endzeit hinein für Regierung sorgen wird. Es kann zwischendurch die Dienstweise von Ordnung geben, aber letztlich bleibt Ordnung in dieser Welt. Und die letzte Form dieser Ordnung wird ein bisher nicht bad things that would have habitual sometime with the remaining person. Also, haben die Rechtsunsicherheiten mitgenommen. Das erleben wir. Freiheit wird umgemünzt in persönlichen Liberalismus. Jeder meint zutun zu dürfen, wonach ihm ist. Das führt zur Erkaltung der Liebe, der natürlichen Liebe unter Menschen. Die zwei gehen Hand in Hand. Man kann keine Ordnung haben, wenn nicht ein gewisses Maß an Vertrauen und Zuneigung ist unter dem Volk. Verliert das Volk aber dieses Binding zu ihm, dieses Vertrauen, diese Zuneigung zueinander, diesen Respekt, das ist doch ein Fuß aus dieser Welt. Ist jeder verloren? Ist jeder wirklich für sich? Und fragmentiert die Gesellschaft derart, dann geht die Ordnung unter. Die zwei gehen Hand in Hand. Und Jesus hat die zwei, die zusammengehören, auch zusammen erwähnt in Matthäus 25. Er sagt, beides sind Hand in Hand hier. Die Liebe kommt und dann bricht die Ordnung zusammen. Aber unter Christen soll das nicht so sein. Dort hat Gott einen neuen Staat gegründet. Dieser Staat ist mehr als eine Gewaltordnung, sondern ist eine Ordnung von innen. Das alte Gesetz Moses ist nicht mehr wie ein Zaun um uns her, sondern ist eine Führung, eine Tendenz, eine Gesetzmäßigkeit geworden in uns. Wir haben einen neuen Sinn bekommen, ein neues Gewissen. Dieses geht Hand in Hand mit der Liebe, die ausgelassen worden ist in unserem Herzen. Diese zwei, das Vertrauen zum Herrn und die Liebe zum Herrn, das Vertrauen zum Nächsten und die Liebe zum Nächsten, das sind die zwei Kardinaltugenden, die dazu beitragen, dass wir das machen, was Gott wohl in der Regel ist. Seid froh im Herrn ist die Äußerung dieser zwei Tugenden. Wo dem Herrn vertraut wird, da kann man gelassen sein. Und da kann man froh werden. Freude, diese tiefe Freude, erwächst dort, wo ganzes volles Vertrauen zum Herrn ist. Man sieht das am kleinen Neugeborenen. Das Misstrauen erwächst erst dort, wo ein Erwachsener das Kind enttäuscht hat. Während des Krieges waren wir unterwegs. Ich kam nach Frankreich. Einen Monat nach Kindheit, also nach dem 6. Juni. Und wir gingen dann bald sehr schnell vorwärts, waren wir in Flügel, also praktisch an der Küste entlang, durch Frankreich, Belgien und die Niederlande. Und es war in den Niederlanden, wo ich Englisch gesprochen wurde, also eine Mutter, die im Holländischen sehr ähnlich ist, und ich spreche dann zu Hause auf ein Platz, das diesem sehr ähnlich ist. Und wir hatten an unserer Kolonne geguckt zu warten. Wir waren gerade im Dorf oder in der Stadt. Und nebenan war eine Wohnung, ein kleiner Hof und ein Haus. Und eine Frau kommt aus dem Haus. Und ein Kind ruft im Haus, ein kleines Kind, das nur unsicher war, aber die Mutter jetzt nicht mehr da war. Und ruft. Und dann ruft die Mutter zurück zum Kind. Komm direkt zurück. Das heißt, ich komme gleich zurück. Ich verstand das gar nicht. Das passt und kann nicht. Aber es interessiert mich, was die Mutter macht. Denn du brauchst keine Sorge, sondern ich komme gleich zurück. Das darf die Mutter nicht tun mit einem Kind, wenn es mal ganz klein ist. Das heißt, es liegt im Schlaf und so weiter und ich kann bei einem Zeit leben, wo das Kind lernt, und ich selbst bestimmt, aber
Normalerweise, wenn ich neu geboren bin, diese Dinge lieben sich denn wach, ein Weltengebiet.
Ja.
Die Mutter muss sein.
Ja.
Und wenn es dann gestillt ist und so weiter, dann kann ich es wieder zufrieden.
Ja.
Aber der Kontakt zwischen Mutter und Kind ist viel stärker in der ersten Zeit. Das Kind muss lernen, Vertrauen zu Mutter zu haben. Wenn es Hunger hat und es gestillt wird, dann bekommt es Vertrauen. Ah ja, dann ist eine Bindung da. Ich kann vertrauen, die Mutter wird für mich sorgen. Oder wenn ich mir das ist, ja. Oder wenn es andere Nöte hat und es bekommt die Aufmerksamkeit, dann merkt es Vertrauen. Dann kommt die Zeit, wo der Abstand der Abwesenheit und die Zeit der Abwesenheit dann noch länger sein darf. Und das Kind macht es. Wie sie umschauen, kann die Mutter in der Hand sagen, ah ja, gut. Wir lernen also mit der Zeit, Vertrauen zu haben, auch in längeren Zeiten, besser des Abstandes zwischen Mutter und Kind. So ist es auch mit unserem wachsenden Herzen. Wir brauchen sehr viel Aufmerksamkeit, wenn wir neugeborene Kinder in Christus sind. Schade, dass uns nicht immer auch von Menschenseite angeht. Und der Herr gibt uns dieses. Von neuen Christen heißt es in der Apostelgeschichte 13, als sie reingelassen werden mussten von Paulus und Barnabas, wurden aus der Stadt ausgewiesen. Da heißt es, der Heilige Geist füllte sie. Gott hat sie nicht geschützt. Er zeigt ihnen, dass er da war und ihr wird. Wir lernen also zu vertrauen und zu lieben. Und das sind die zwei wesentlichen Eigenschaften. Und die äußern sich in Freude. Wo Liebe ist, da ist Freude. Und wo Vertrauen ist, da ist Freude. Diese Freude von der Paulus spricht, ist nicht nur eine oberflächliche Freude, wie sich in Halleluja und freundlichen Gesichtern und so weiter in Grüßen äußert, sondern das ist eine tragende Freude, die nur dann vorhanden sein kann, wenn echtes Vertrauen bei dem Herrn und zu den Christen und eine tiefe Liebe, eine echte Liebe zum Herrn und zueinander. Dann kann diese Art von Freude, so der Paulus ausdrückt, vorhanden sein. Und das ist eine im Herrn, eines Menschen, der im Herrn gewurzelt ist, in dem, was er gesagt hat, und in seinem Wort verwurzelt ist. Und Vertrauen und Liebe genährt werden, Tag für Tag, in Gottes Herrn, der aus der Gegenwart ist. Dort kann diese Freude wachsen und zunehmen. Sei froh im Herrn. Das habe ich jetzt versucht zu schildern. Aber in den weiteren Versen werden wir, denke ich, erkennen, dass es so ist, in der Freude. Sei froh im Herrn. Ich denke nicht, dass der Apostel Paulus jetzt an einen neuen Absatz dachte. Die Übersetzungen bauen, also geben dem Text, was das Textbild betrifft, verschiedene Formen. Je nachdem, wie sie sich vorstellen, dass der Text einzuteilen ist. Allerdings, die Standard-Luther-Übersetzung hat mit jedem Vers einen neuen Absatz. Und das sagt uns noch nicht, wo der Text eigentlich in Absätzen einzuteilen ist. Manchmal hat man da mit Fettdruck einen Hinweis oder vielleicht mit einem anderen Mittel. Andere Übersetzungen, wie Schlachter oder Menge, die haben dann schon einmal die Absätze so, wie sie hier rum sind, und Fehler mit einem Einrücken oder mit einer Leerzeile. Man könnte jetzt mit dem nächsten Satz einen neuen Absatz bilden. Ich denke nicht, dass das von Paulus gedacht war. Dasselbe euch zu schreiben ist mir nicht lästig. Euch macht es aber fest, damit ihr nicht stolpert. Also, mit diesem Satz, sei froh im Herrn, scheint Paulus zu sagen, ich sage dieses, oder er ist sich bewusst, dass er dieses nicht zum ersten Mal schreibt. Er fügt hinzu, ich habe dasselbe schon gehört. Ja? Aber wenn ich das jetzt noch einmal gesagt habe, war das mir nicht lästig, es zu tun. Ich weiß, ihr braucht das und ich tue das gern, ich bin ein Lehrer, ich bin ein Hirte. Lehrer müssen ja auch wiederholen, damit das Kind sich nun wirklich da drin sitzen bleibt. Und das tut Paulus als guter Lehrer und Vater. Er sagt, das ist mir gar nicht lästig. Also scheint dieser nächste Satz, dasselbe durchzuschreiben, scheint sich schon auf das Boden heranzuziehen. Zumal ja in Kapitel 2 gerade dieser Satz oder ein ähnlicher schon stand. Vers 19, glaube ich mal. Nein, Vers 18, voll das. Dasselbe euch zu schreiben ist nicht lästig, es macht euch aber fest. Was macht es? Dieser Satz. Seid froh im Herrn. Jetzt haben wir, jetzt muss ich ja sehr gut aufmerksam sein, für das Bibellesen. Das passt mal gut aus. Dieser Satz steht in allen Bibeln. Stimmt das? Sei froh im Herrn. Paulus sagt, dieser Satz macht euch fest. Gerade. Sind alle Leute, in deren Bibeln dieser Satz steht, froh und fest? Jetzt haben wir einen Widerspruch. Beziehungsweise einen scheinbaren Widerspruch. Auf der Oberfläche widerspricht sich das. Paulus sagt, dass ich euch das sage, das macht euch fest. Wir müssen jetzt etwas hinzufügen. Und das ist ein Grundsatz im Verstehen der Bibel. Ein sehr wichtiger Grundsatz. Das heißt, es gibt Sätze und Wörter und Ausdrücke, die beim ersten Hören sich sonderbar anhören und oft auch als Widerspruch scheinen. Wir müssen aber annehmen, aufgrund anderer Stellen, dass das wirklich wahr ist, dass das stimmt, auch wenn ich das nicht fassen kann. Für meine Logik ist das ein Widerspruch. Aber es ist Gottes Wort und ich nehme es an. Wenn ich das diese zwei tue, ich nehme das so an, aber es scheint mir noch ein Widerspruch. Dann muss ich mir sagen, aus Gott dieses Schreiben liegt, setzt er etwas voraus. Er hat etwas angenommen. Auch wenn dieser Satz nun wirklich festmachen soll, dann setzt er voraus, dass man ihn ernst nimmt. Die Bibel wurde nicht geschrieben für Leute, die das mit den Augen wahrnehmen und dann wieder davon gehen, wie der Buch sagt, wer ist mehr ein Mann, der sein Gesicht ein natürliches Gesicht im Spiegel sieht, oh ja, das ist schmutzig. Und dann geht es davon und vergisst, ja, dass er sich gewaschen hat oder sich ändert. Ja. Die Bibel ist nicht für solche Leute geschrieben worden. Als Gott die Bibel schreiben ließ, durch Propheten und Apostel, dann schrieb er die für solche, die bereit wären, die ernst zu nehmen. Und das ist hier aufgewendet. Und wenn Paulus sagt, diesen Satz noch, sei froh im Herrn, dann erwartet er, dass die Philipper das auch ernst nehmen will. Ich weiß doch gar nicht, habe ich das noch gelesen, das war der Brief von Paulus, und jetzt gehen wir zu Paulus oder Bibel. Der ist ja wahrscheinlich in einem Gottesdienst in Philippi und gelesen worden. Vielleicht von jemandem von Jesus selbst, ich nehme an, eher an einem anderen. Und nee, Paulus hat erwartet, dass das ernst genommen wird. Und wenn das der Fall ist, wenn dieser Zweck wirklich erfüllt ist, dann weiß Paulus, das macht euch fest. Und das müssen wir uns wirklich in die Jure schreiben. Was ist denn der Jure? Der Kopf. Was macht das? Kaiser Heinz sich das im Kopf merken. Ja, sagt jemand vielleicht, aber das muss ja auch im Herzen gemerkt werden. Ja, das ist hier das Herz. Das Herz ist der ganze innere Mensch. Und der innere Mensch ist ein Denken, der braucht einen Kopf. Gott hat nicht kopflose Christen gemacht. Kopflose Herzen. Dass wir ihn kopflos lieben sollten, im Herzen gleich von der Würde. Nein, es ist so wie einer meiner Lehrer uns sagte. Wir waren Studenten vor uns, saßen vor ihm und er lehrte uns und dann sagte er: Brüder, Theologie braucht Köpfchen. Das ist doch nur ein Kopf gebraucht. Und viele Christen tun das nicht. Ja. Ich denke, dieses Missverständnis kommt aus der Mitte der Sünde. Es ist ein Satz der Mutter, der irgendwie falsch aufgebracht worden ist. Der Verstand ist eine Hure. Er hat mein Vetter getan, wenn er gesagt hätte, wir sind von Natur aus alle, wir, als Menschen, Hure. Das heißt, wir sind wir dazu, Gott zu verlassen. Und wir sind auf uns selbst und verlassen uns auf etwas anderes. Das tun wir nicht im Verstand. Wir verlassen uns auf uns selbst oder auf andere. Aber die Vernunft, selbst die Gott geschaffen hat, ist etwas Gutes. Und wir sollten sie gebrauchen. Seid froh im Herrn, nehmt das Herrn. Und dann wird es euch Lust machen. Ich muss das wiederholt sagen, dass es auch wirklich notiert wird. Und dann kann es fest euch fest machen. Und jetzt kommt ein neuer Satz. Und der klingt ganz anders als das, was wir in Vers 2 oder Vers 1 gehört haben. Und ich habe gerätselt und mich gefragt, was will der Apostel? Einen so schönen Vers haben wir in Vers 1. Und er macht so groß Mut, so viel Mut. Und plötzlich sagt er, seht da die Hunde. Was soll das? Nun, einige übersetzen das als Ausflüsse, geht acht oder nehmt euch in acht vor den Hunden und so weiter, das ist schon ein bisschen verdeutlicht. Aber der reine Text sagt einfach, seht die Hunde. Wir wissen natürlich, wie wir das zu tun haben. Also, wenn ein Schild vor einem Tor steht, was baut ein Hund, ja? Oder jemand sagt, schau, das ist ein Hund. Dann wissen wir. Das heißt, heute sind Hunde natürlich sehr friedlich geworden. Also es gibt immer noch andere. Aber zu jeder Zeit waren Hunde sehr gefährlich. Sie waren praktisch wie Wölfe. Die rudelten da, die waren klar mit Rudeln und plagten die Reisenden, wenn sie sich näherten an ein Dorf. Die Juden nannten die Reisen Hunde. Und jetzt nennt Paulus Juden Hunde. Dann habe ich auch nicht alle Juden nennt er Hunde. Nur einige. Denn er selbst ist Jude. Seine Mitarbeiter sind Juden. Timotheus ist ein Jude. Er sagt, wir sind die Beschneidung. Er spricht von sich selbst und von jüdischen Christen, die jüdisch sind. Aber es gibt einige Juden, das sind nicht richtige Juden. Römer Kapitel 2, gegen Ende des Kapitels. Übrigens, kann ich gleich aufschlagen, Römer Kapitel 2. Es lohnt sich, im Klaren zu werden, über wen Paulus anspricht, in den ersten drei Kapiteln in Römer geht. In Kapitel 1, im zweiten Teil, spricht er von Heiligen, die nicht das Gesetz haben, oder Menschen im Allgemeinen, kann man vielleicht sagen. In Kapitel 2, in den Versen 1 bis 16, spricht er von moralischen Menschen. Von Heiden oder Juden. Einfach moralischen Menschen. Und die gibt es überall. Es gibt solche, die wirklich ausgelassene Heiden sind, wie Paulus das im zweiten Teil von Kapitel 1 spricht, die Schrift beschreibt. Und dann gibt es solche, die wirklich nach ihrem Gewissen leben wollen. Man sieht zum Beispiel Vers 15, 14 und 15 in Kapitel 2. Also das Vers 16 beschreibt den moralischen Menschen. Deshalb bist du nicht, das heißt, zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der wüsste, also der meint zu wissen, wie es gemacht werden soll. Ab Vers 17, Kapitel 2, spricht er den jüdischen Gerechten an, das heißt den jüdischen moralischen. Siehe, du wirst Jude genannt und ruhst auf dem Gesetz und rühmst dich Gott zum Preis. Der Rahmen ist hier der Jude. Das geht so weiter, bis Vers 24 können wir lesen. Und die Unbeschnittenheit von Natur, die das Gesetz erfüllt, dich richten, der du bei Geschwindigen, das heißt am Gesetz und Beschneidung, am Übertreter des Gesetzes bist, denn nicht der, der es im Sichtbaren ist, ist Jude. Wer ist der? Nicht der. Ihr Mensch? Wer ist ein Jude? Paulus spricht hier zu Juden. Nicht zu allen Menschen. Er schreit an Christen, ja. Aber in diesem Fall erwartet er, dass der Brief auch von anderen in Rom gelesen wird. Er hat hier Kontakt bekommen zur jüdischen Gesellschaft, zu den Teilen in der Stadt, die Juden waren, als er nach Rom kam, Ende Kapitel 28. In der Apostelgeschichte. Und er weiß, dass dieser Brief auch von jedem gelesen wird. Er argumentiert ja nicht. Siehe, du wirst Jude genannt, das ist der, und jetzt, Vers 28, wenn wir das hier jetzt anwenden, dann liest sich das so. Denn nicht der Jude, der es im Sichtbaren ist, ist wirklich Jude. Doch ist die Beschneidung, die es im Sichtbaren ist, im Fleisch eine Beschneidung, Juden wurde geschnitten. Sondern der Jude, der es im Verborgenen ist, der ist ein rechter Jude. Und Beschneidung unter Juden ist die Beschneidung, die es des Herzens ist, im Fleisch, nicht im Geschriebenen, das heißt nur im Gesetz. Einen solchen Lob, das heißt, ein solcher Judenlob ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Wer wirklich echter Jude ist, das kann ich nur durch Jesus Christus, kann man den Geist mit einem neuen Herzen generieren, nur ein solcher verdient das Lob Gottes. Jetzt zurück zum Übergang. Vers 3. Wir sind die Beschneidung. Wir jüdischen Christen. Die Modus ist ja mitgerüstender, die kann ich ein. Aber es waren viele Juden, die erste Gemeinde bestand überhaupt aus Juden. Jetzt später kamen Heiden hinzu. Hier sind die Beschreibung, die wir in Israel zu Jesus Christus gefunden haben, die wir im Geist zu Gott in Verehrung dienen und uns rühmen in Christus Jesus und nicht auf Fleisch vertrauen, wie wohl ich Grund habe. Also, aber die, die Erwundenen am Anfang von Kapitel 2, das sind die, die sich auf Beschneiden verlassen, auf das Gesetz verlassen und die andere Lehre, dass sie das auch tun können. Die konnten sich nicht vorstellen, dass man ohne Beschneidung und ohne Einhalten des Gesetzes den Messias, eigentlich des Messias sein könnte. Es kann sein, dass unter diesen Christen waren, aber er sagt, ihr benehmt uns wie solche, die außerhalb der Gnade Gottes sind. Ihr denkt, die Heiden sind außerhalb der Gnade Gottes, und das sind sie auch. Aber ihr seid genau so. Interessant ist, wie Paulus umgeht mit einem Wort aus Hosea. Hosea ist ein Prophet, der Israel aus der Entfernung von Gott zurückruft. Er muss das selbst erleben, was das für Gott bedeutet. Er muss eine untreue Frau heiraten, die ihn untreu wird. Und da erlebt er hautnah, was Gott leidet. Das seine geistige Frau Israel ihm davon wird. Und so lernt er wirklich von Herzen zu rufen. Er versteht Gott jetzt. Und er ruft, dass Israel das Gott verlassen hat, zurück. Dieses Wort, das Israel als fern von Gott beschreibt, das gebraucht Paulus in Römer 9, wenn er von den Heiden spricht. Das heißt, ein Jude, der nicht zu Jesus kommt, ist ein Heiden. Der ist genauso verloren wie ein anderer. Umgekehrt, ein Heide, der zum Glauben kommt, ist genauso versöhnlich Gott wie ein Jude, der zum Glauben an den Messias kommt. Es gibt eine neue Einteilung. Das lernen wir aus den Briefen von dem Apostel Paulus. Seht die Wunde, das sind die, die Unheil anrichten, weil sie in einer falschen Auffassung vom Gesetz daherkommen und die Christen verwirren. Jetzt schreiben wir Semikolon und Klammer, nicht Punkt und neuer Satz. Denn in Vers 3 haben wir ein Denn, dieses Wort, das Bibelstudium. Wo wir ein Denn haben, sollte es normalerweise klein geschrieben werden. Es gibt Satzbausituationen, wo man vielleicht nicht einen vollständigen Satz schreibt, dann kann es auch sagen, dass wir es umschreiben müssen. Aber normalerweise müssen wir das klein denken. Denn es ist die Fortsetzung von einem Gedanken, der zu diesem gehört. Wenn ich sagen würde, weil es klein ist, könnt ihr euch vorstellen, was ich sagen will? Ihr hört nur, etwas ist klein da. Und ich habe gesagt, weil es klein ist. Ja, das sagt man was? Ihr merkt jetzt, das ist ein unvollständiger Satz. Ich kann aber auch sagen, denn es ist klein. Genauso unsinnig. Also, ihr merkt, das Wort denn setzt etwas voraus, das zu diesem Satz gehört. Leider hat man im Deutschen hier verbreitet, die Unsinn, das groß zu schreiben. Damit geht etwas verloren. Also, weil dem so ist, in unseren Übersetzungen, denke ich uns nahe, dass D dann auch klein zu denken, damit wir den Zusammenhang bekommen. Gewöhnen wir uns daran, in Zusammenhang zu leben. Das ist wichtig. Also das Wort denn in Vers 3 setzt voraus, dass das, was unmittelbar vorangegangen ist, dazu gehört. Das wäre die Zerschneidung. Aber dieses Wort und dieser Satz, die Zerschneidung, scheint zusammenzugehören zu den anderen zwei Sätzen, die diesen wieder vorangehen. Das sind die zwei anderen Sätze, Vers 2. Seht die Hunde, seht die bösen Arbeiter, seht die Zerschneidung. Die scheinen dieselbe Gruppe zu beschreiben, nur mit anderen Worten. Weil das aber selbstständige Sätze sind, seht die Hunde, ist ein vollständiger Satz. Seht die bösen Arbeiter, ist ein vollständiger Satz. Auch der nächste. Aber das Wort denn setzt etwas voraus, und zwar alle drei. Das heißt, wir haben jetzt drei unabhängige Sätze, die aber zu dem vierten Satz gehören. Wie sollen wir das jetzt mit Punkten, mit Satzzeichen? Klammer, ein Komma genügt nicht. Denn vollständige Sätze müssen deutlich identifiziert werden. Wir schreiben also Punkten. Dann ist ein bisschen Aufteilung da. Wir ruhen, wir merken, aha, Gedanke ist zugekommen. Aber ich merke, der Gedanke ist noch nicht zu Ende. Ich muss jetzt weiterlesen, um den Zusammenhang zu bekommen. Also, wir teilen also den Satz so auf.
Warum seht die bösen Arbeiter? Warum acht Leben vor der Verschleierung? Weil wir die Verschleierung sind. Er orientiert sie. Er klärt sie auf. Die, die Hunde heißen, die, die böse Arbeiter sind, die, die Zerschneidung anrichten mit ihrer Betonung der Beschneidung und der Unterschiedlichkeit unter dem Gesetz, die haben eine verkehrte Auffassung vom Evangelium. Weil wir Judenchristen, die daran Jesus glauben, wir sind die Beschneidung. Und natürlich sind die wieder bei hinzugekommen, die sind also einzeln. Das ist alles für mich ein wahnsinnig anders mit den Judenchristen. Wir sind die Beschneidung, die wir im Geist mit Gott in Verehrung dienen. Und uns rühmt in Christus Jesus. Dieser Ausdruck, rühmt uns in Christus Jesus, den haben wir gestern dann wieder gesehen. Das ist der Haken, das ist das, worauf die ganze Sache aufgehängt wird. Wenn wir Christus Jesus als Erlöser und Herrn haben und uns rühmen dürfen in ihm, dann ist das andere der Fall. Dann dürfen wir Gottesdienst im Geist leisten. Und uns rühmen in Christus Jesus und nicht auf Fleisch vertrauen. Wie groß ich persönlich, mehr als die anderen, ich als Jude, Grund hätte zu solchem Vertrauen, nämlich auf Fleisch. Was für ein Vertrauen? Nun, das sagt er jetzt. Bitte, Vers 4 beginnt ein neuer Satz. Wenn ein anderer meint, Grund zu haben, auf Fleisch zu vertrauen, ich will. Paulus geht jetzt wie folgt vor. Er gibt sein Zeugnis. Mit diesem Zeugnis macht er den Philippern klar, was der Unterschied ist zwischen einem Juden, der unter dem Gesetz leben will, und einem, der in Jesus Christus gerecht geworden ist, und genau. Er beschreibt seine Vergangenheit. Und er war ein so starker Jude, ein Pharisäer, dass wir mit ihm wirklich das Beispiel haben von jemandem, der durch Gesetz gerettet werden wird. Auf der anderen Seite hatte er eine so radikale Bekehrung erlebt, dass man an ihm wieder ein Beispiel hat von jemandem, der ganz frei geworden ist und nur auf Jesus lebt. Diese zwei Teile seines Lebens schildern wir ihnen jetzt. Steht ihr nebeneinander. Schaut einmal, zu euch kommen und ein anderes Evangelium bringen und euch mit dem Gesetz noch weiterführen wollen. Die sind in falschen Lage, in diesen falschen und so weiter. Schaut, ich, der euch das Evangelium gebracht habe, ich weiß, wovon ich spreche. Die Schneidung macht die Gabe, also andere auch da. Auf dem Geschlecht Israel, dem Stamm Benjamin, ein Hebräer der Hebräer, nach dem Gesetz ein Pharisäer, hat einmal ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz untadelig geworden, war eine Entwicklung in seinem Leben. Er hat sich darin geübt, das junge Mann konnte er sich überall zeigen. Er war ein Führender in dieser Angelegenheit, schreibt er in Galater. In Galater. Er war untadelig geworden, nach außen hin. Untadelig im Gesetz. Fordern war so war ich. Ich war wirklich ein Beispiel von jemandem, der das Gesetz einhielt. Aber, das habe ich gemacht. Das genügte nicht. Das genügte noch nicht. Und wenn die Leute kommen und sagen, und euch da wieder hinbringen wollen, dann müsst ihr wissen, das genügt nicht. Ihr könnt alles tun, was im Gesetz schreibt, und ihr werdet verloren gehen. Was sagen wir hier? Die Gott, aber, ein starkes Aber, die Dinge, die mir für mich Gewinn waren,
da kann man sich rühmen. Zu sich, in das, in der Beschneidung und so weiter, er hat die Liste eben gegeben, im Gesetz und Tage geschrieben. Die Dinge, die für mich gewinn waren, diese habe ich wegen Christus für Verlust und Schaden gehabt. Für etwas, das man wegwirft, das man ruhig verlieren darf. Nicht, es war schädlich für mich. Das sind sogar nach verschiedenen Nuancen. Das habe ich geschrieben, Verlust und Schaden. Nicht nur etwas, das man verzichten darf, das braucht man nicht, sondern etwas, das schädlich gewesen wäre, und das muss man wegwerfen, wenn man Christen haben will. Alles das muss ich aufgeben. Ich kann mich auch nicht mehr verlassen. Mit anderen Worten, ich hätte ruhig unbeschnitten sein können. Ich hätte ruhig ein Pharisäer sein können, nicht ein Pharisäer. Ich hätte ruhig ein Heiliger sein können, nicht ein Israeliter. Das hat mir nichts gebracht. Und das wird auch von Gott rein nichts, wenn ich gehe. Ich weiß nicht, warum Sie heute noch nicht. Eigentlich kenne ich. Warum wir anderen, was immer Sie geleistet haben will, das bringt rein nichts. Zu einer Versöhnung mit Gott und zu einem Wohlgefallen von Gott. Jetzt werde ich sagen, ich bin mal gefallen an dir. Wir können da keine Punkte sammeln. Nicht tatsächlich in Hand. Ich bin gut erzogen worden. Nein, ich habe viel in der Liebe gewesen. Es war gut. Es war gut, geschnitten zu sein. Es war gut, Israelit zu sein. Es war gut, ein Hebräer zu sein. Es war gut, im Gesetz und Schrift zu sein. Aber Gott verlangt mir. Gott verlangt seine eigene Gerechtigkeit. Und es scheint Paulus, in der Römerkapitel 3, da ist jeder nicht mehr. Er kommt nicht rein. An diesem Abschnitt. Früher muss die kanadische Polizei über uns so hoch sein. Wenn jemand Polizist werden wollte, muss er so und so groß sein. Wenn jemand in den Himmel kommen will, muss er so und so groß sein in der Gerechtigkeit. Genau wie Gott geschieht Gott. Und jeder von uns muss genau so sündlos sein wie Gott. Ist uns das klar? Und er weiß, dass niemand von uns was von sich hat verboten. Deshalb sagt Paulus, wir müssen ihn lassen. Nach dem Gesetz und später nach außen. Aber hier noch der verdorbenste Mensch. Ungesund, tot. Da kommt Jesus. Und er kommt in unser Leben hinein. Und er schenkt uns mit seiner Person sein Leben. Er ist unser Leben. Er ist unser Leben. Wir sehen. Jedoch die Dinge, welche mir gewinn waren, diese habe ich Christenleben für Verlust und Schaden geachtet. Das habe ich damals bei den Toren von der Wasser. Jetzt der Tag, jawohl und wehe, ich bin dabei, heute, immer noch. Das war nicht von einmal. Bekehrung ist etwas, das sich weiter in gewisser Weise fortsetzt in unserem Leben. Es gibt einiges, was geschieht in unserer Bekehrung, das setzt sich vor uns. Habe ich in meinem Leben nicht? Habe ich bei mir nie gewesen? Oder das nur statt in der Bekehrung sein? In der Bekehrung werde ich Anbetender, ein Christus Anrufender, der Verkünder ein. So nennt Paulus die Christen, die diesen Herrn anrufen. Und das sind Christen, die sind Christus angerufen. Ich habe geglaubt, nur in dem Moment habe ich aufgehört zu glauben. Nein, Glaube ist eine Eigenschaft eines, der Christ ist. Und so weiter. Es gibt böse Züge, die werden charakteristisch von jemandem, der zu Christus gekommen ist. Und wenn Paulus sagt, vor den Toren von der Nacht, habe ich alles zu schaden dachte. Sage ich, dass eine Haltung, die sich fortzusetzen hat im Christenleben, es bleibt so, nichts von mir und nur immer Jesus Christus. Jawohl und mehr, ich bin dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzugs zu kennen, Christus Jesus, mein Herr. Was sagte Paulus vor dem Vortrag machen? Kyrios. Er, der Wichtig. Als Jesus sagte, ich bin Jesus, was sagte Paulus? Herr. In dem Moment, wo der Christ, hören wir den Sinn, wenn du in deinem Herzen glaubst, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr, für den Sein Herr. Dann bist du sehen, dann wirst du sehen. Das sage ich jetzt für dich. Ich sage dir zusammen. Kein Christsein ohne Herrscher in diesem Bild. Natürlich wünsche ich das immer. Ja. Aber es gehört zum Christsein. Auch wie wir es auch immer wieder glauben, lieben und so weiter. Das bleibt mir bleiben ein bisschen schuldig. Aber Paulus sagt das. Jawohl, ich bin dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges zu kennen, Christus Jesus, meinen Herrn. Dessen wegen ich alles verlor damals und ich achte es jetzt, Gegenwartsform, für Unrecht. Damit ich Christus gewinne. Hat er ihn nicht? Ja. Aber es ist ein Prozess, immer ein ständiges Nein sagen zu dem, was ihn gewinnen bringen will oder soll, verzichte darauf. Christi wählen, aber er ist in der Bewährungszeit, bis Christus erscheint. Und an jedem Tage will er Christus haben. Er will unterwegs nicht liegen bleiben, glauben. Er will Christ bleiben. Er will Christus an jedem Tage als Eigentum haben und in ihm erfunden werde. Das ist mein Ende. Ich bleibe bei ihm. Ich will ihn nie warten. Denn an jedem Tage, wenn er kommt, sind wir alle Menschen ablegen müssen. Da will ich in ihm erfunden werden und nicht im Fleisch, im Eigentum. Ich will dann in ihm erfunden werden, wenn Gott mir zuruft. Und nur der in Christus ist, geht hinüber in die heile Welt, nicht in die verlorene. In welchem Falle ich nicht, das heißt, dann wird es so sein, dann habe ich nicht meine eigene Gerechtigkeit, nicht meine, die aus dem Gesetz wäre, sondern die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus Jesus ist, hat geschenkt, nur im Vertrauen, weil er sie mir schenken wollte. Ob durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit Gottes aufgrund des Glaubens. Jetzt haben wir eine Art Bruch zwischen 9 und 10. Der 10 heißt es dann, um zu kennen ihn. Und wir fragen uns von Gottes. Mir scheint, dass er komprimiert sich stark. Und mir scheint, er hat immer noch im Ohr oder im Auge, im Kopf, auf ihren Vers 8 sagt, jawohl und mehr, ich bin dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges zu kennen, Christus. Und ich achte es für Unrecht, in Vers 10, um zu kennen ihn, er wiederholt das. Das heißt, diese Haltung nehme ich ein. Alles andere ist für mich Schaden. Um ihn zu kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, in denen ich seinen Tode gleichförmig werde. Das wäre wie ein Thema für dich, ein großes, oder irgendwann müssen wir auch selbst im Anschluss hören. Aber ich lohne mich darüber nachzudenken. Das ist nicht so schwierig, so schwer. Diese Texte kennen manchmal so schwer. Und ich darf ja Jesus sagen. Diese Ziele des Apostels, so diese Vorhaben, diese, was er hier was er hier nennt, um zu kennen ihn, die Kraft seiner Auferstehung zu kennen, die Gemeinschaft seiner Leiden zu kennen, in seinem Tode gleichsam zu werden. Das scheint uns manchmal so aus dem Fernsehen zu werden, wir können nicht kaum das mit Gott umgreifen. Was meint er, was du da? Ganz einfach. Um zu kennen ihn, und das verstehen wir dann. Wir wollen Jesus selber kennenlernen. Mit der Erfahrung über Gott. Um die Kraft seiner Auferstehung kennenzulernen. Und auch hört ihr einfach. Will ich Kraft haben in meinem Leben? Will ich Licht haben in der Sünde? Will ich Kraft haben zum Zeugnis, zum Gebeten und so weiter? Irgendwelche Kraft. Die kommt aus der Auferstehung von Jesus Christus. Aber soll diese Kraft sich entfalten dürfen in meinem Leben, dann werde ich immer dabei Nein sagen müssen zu meinem eigenen. Paulus sagt das ja ganz gut. Nicht nur jetzt, nur voranschreiten. Immer etwas abgeben. Und es ist so fürs Leben. Wir wissen nicht immer, was wir noch abgegeben haben. Und deshalb müsst ihr uns in die Schule. Und eins nach dem anderen lernen wir, ah, das gehört auch noch dazu. Das muss auch noch abgegeben werden. Immer wieder stoßen wir auf neue Bahnbrechse, neue Gegenstände, von denen wir gar nicht erwartet hatten, dass wir so daran hingen. Dann testen wir uns daher, wie es doch daran ging. Und dann wieder. Dann hat der Herr wieder Raum, seine Kraft in mir, die Kraft der Auferstehung zu entfalten. Das nächste. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist wieder eigene 2.1. 2.4. Das ist auch eigentlich einfach. Alles Leiden in meinem Leben ist Leiden Jesu Christi. Und jetzt ist die Frage, in welchen Zeiten leide ich? Leide ich zusammen mit Jesus Christus? Das heißt, aus der Führung der Dinge. Oder leide ich, weil ich mir selbst Leiden zufüge? Eine ganze Menge von unserem Leiden kommt von uns selbst. Und Paulus will, wenn er leidet, dann soll das Leiden sein, Jesus in der Führung von Jesus da sein. Und er will wirklich alles annehmen, was der Herr ihm schickt. Er wird nicht bekreuzigt werden, nicht das. Er sucht nicht gleichförmig zu werden, wie du in den beiden Christen oder in Gemeinschaft zu haben, Die Gemeinschaft der Leiden Jesu ist eine solche, bei der er genauso leiden wollte wie Jesus am Kreuz. Sondern er will in Gemeinschaft mit dem Herrn sein. Und wenn diese Gemeinschaft mit sich Schwierigkeiten bringt, dann will er die gerne auf sich nehmen. Jesus war ja schuldlos. Aber er will. Und diese Leiden ist er bereit, auf sich zu nehmen. Wenn wir schuldig leiden, wie auch Petrus das kennt, das ist Jesus sagt, manchmal müssen wir leiden, weil wir schuldig geworden sind. Ja. Nun, das können wir ruhig müssen wir dann annehmen und müssen unsere Schuld bekennen. Und dann kann er da weitermachen werden. Und das letzte. In denen ich meinem Tode gleichförmig werde. Das heißt, ich muss mich für gestorben und schuldlos betrachten. Und tue ich das, dann ist jedes viel einfacher. Üben wir uns darin, mit Christus gestorben zu sein. Verzichten wir auf unsere eigene Ehe. Wenn wir uns damit üben, dann wird vieles leichter. Wir machen so viele Ansprüche auf andere. Wir setzen so viele Voraussetzungen, wenn wir Bedingungen sind. Wir setzen so viele Bedingungen. Aber dann machen wir es nicht. Wenn das, dann werde ich es ja. Ohne Bedingung hier. Ohne Bedingung vertrauen. Aufeinander zugehen. Das wird heute Morgen gewesen sein und gestern. dachte noch einmal nach über römerkatholische Service, wenn es möglich ist, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Es ist nicht immer möglich, das weiß man. Aber dann bete ich, Herr, wenn es nicht so ist, dass ich in Frieden kann, dann macht es nicht mein Schutz. Dann können wir ruhig sein, froh sein. Und dann sind wir im Tod Christi ganz vorne. Er leidet am Entschuldigung. Ganz einfach. Aber nicht so einfach. Ja. Aber der für uns starb, der ist da. So, dann macht er so. Ist da jemand, der mit uns reden möchte? Ich mache Mut, jetzt den Herrn zu danken, dass er mich selbst zur Verfügung gestellt hat. Er ist unser Leben, er ist unser Tod. Deshalb dürfen wir freundlich darüber reden. Ich danke, Herr Jesus, dass du zu deinen Schlafen gemacht hast, zu deinen Nachfolgern, zu deinen Kindern. Du hast uns in deine Lehre, in deine Schule genommen. Bitte, Herr, bewahre uns davor, dass wir aus der Schule laufen, die davon laufen. Wir wollen bei dir bleiben, und eines Tages nur dich aufweisen. Was du uns im Leben getan hast. Herr, mach uns wirklich alles andere daran zu geben. Du hast in unserem Leben nur das zu sehen, ist, was du willst. Deine Art, dein Wesen. Danke, Herr Jesus, dass du so reich bist. Du bist erreicht zum Besinnen. Und in dir haben wir alles, was wir brauchen. Und eines Tages vorwärts zu erscheinen, dafür preisen wir dich. Wir loben deine Namen. Amen.